Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Es ist der letzte Samstag im Monat, das heißt, es gibt eine neue Folge dieses Podcasts. Und ich habe natürlich heute den zweiten Teil der Geschichte Blutkerzen von Oliver Kohl für euch. Die Folge bzw. die Geschichte haben wir in der letzten Folge angefangen und heute soll es weiter und auch zu Ende gehen. Ein kleiner Disclaimer für den nächsten Monat schon einmal. Es kann sein, dass die Pia liest Folge im Oktober ausfällt, weil ich genau 6 Tage zu Hause bin im Oktober. Ich bin im Urlaub und ich bin ganz viel beruflich unterwegs, auch auf der Buchmesse. Wenn ihr Lust habt, da vorbeizukommen, da wird es einige Termine geben. Ich habe eine Lesung am Samstag, ich habe eine Lesung am Sonntag und auch noch ein kleines Panel am Messesonntag. Alles auf dem Messegelände der Frankfurter Buchmesse. Wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, würde ich mich freuen, euch zu sehen. Quatscht mich einfach an nach den Terminen, um die Termine herum. Und auch generell, wenn ihr mich dort seht. Und nach der Buchmesse fliege ich für einen längeren Urlaub nach Amerika. Also so lang auch nicht, aber 2 Wochen immerhin. Und deshalb kann es sein, dass ich es nicht schaffe, an diesen 6 Tagen zu Hause, in denen ich mit auch Arbeit habe. Also ich bin nicht zu Hause und pimmel hier rum, sondern bin auch im Studio unterwegs, aber eben in der Nähe meines Zuhauses. Und genau, deshalb weiß ich nicht, ob ich es schaffe, eine Folge zu produzieren. Aber dann hören wir uns auf jeden Fall im November wieder. So, und bevor wir jetzt in die neue Folge reinstarten, möchte ich euch natürlich einmal kurz ein Update geben, was es an Releases gab im letzten Monat. Und das war eine Menge. Ich glaube, der September war der Release-intensivste Monat diesen Jahres für mich. Zum einen wäre da Stadt aus Wasser und Licht 2, die geheime Maske von Mela Nagel. Das ist der 2. Teil, genau, der Dilogie Stadt aus Wasser und Licht. Erschienen bei Hörbuch Hamburg. Und wir haben hier eine wunderschöne Romantasy mit dem Setting Venedig. Dann gab es Lakestone Campus, What We Lost von Alexandra Flint, auch erschienen bei Hörbuch Hamburg. Das ist der 2. Teil einer New Adult Trilogie von eben Alexandra Flint. Setting ist ganz wunderbar, spielt in Seattle und wir haben auf der einen Seite eine Astrophysikstudentin und auf der anderen Seite einen Musikstudenten und die beiden haben so ihre Problemchen, vor allem unabhängig voneinander, was ich ja immer sehr schätze im New Adult Bereich, wenn es da tatsächlich einfach die Probleme gar nicht primär zwischen den Protagonisten gibt und sie nicht aneinander vorbeireden, sondern die zwei eben ihre Päckchen zu tragen haben und die sich dann auflösen und es auch eine Reise des einzelnen Charakters jeweils ist und sie sich dann am Ende natürlich trotzdem kriegen. Jedenfalls die Geschichte von Bryn und Case, Lakestone Campus, What We Lost von Alexandra Flint, hört ihr dank Hörbuch Hamburg seit diesem Monat. Dann das schwarze Element 3 von Nicole Böhm. Die Reise um Rose und Matthew geht weiter. Auch dieser Teil ist natürlich erschienen bei Lauschmedien. Dann haben wir Golden Bay, How It Ends. Der 3. Teil der Trilogie von Bianca Josivoni. Wir waren wieder auf Lesereise auch Anfang September. Es war ein aufregender Monat für mich. Ich war sehr, sehr viel unterwegs. Hab natürlich auch viele neue Bücher eingelesen, aber war vor allem auch, und das ist ein Highlight des Jahres, auf Lesereise mit Bianca zu Golden Bay, How It Ends. Ja, die Geschichte um Holden und Amber geht zu Ende und wir erfahren in Band 3 alle offenen Geheimnisse, alle Fragen werden geklärt zum Thema Holden und was ist passiert, warum ist er damals nicht aufgetaucht und vor allem in welche kriminellen Machenschaften ist er verstrickt. Wir erfahren es alles in Golden Bay, How It Ends. Dann gab es Somebody to Hold von Rebecca Weiler, erschienen exklusiv bei Audible. Der 2. Teil der New Adult Dilogie von Rebecca Weiler, im Print erschienen bei Ravensburger, wie gesagt als Hörbuch bei Audible, exklusiv bei Audible. Und da geht es nach Norwegen. Das Setting ist sehr cozy, es ist sehr skandinavisch. Es ist ein ruhiges Buch, ein sehr berührendes Buch. Und es hat mir ganz besonders viel Freude gemacht. Es war sehr intensiv, weil die Protagonistin in einem Trauerprozess steckt, durch den wir sie begleiten. Und am Ende hatte ich trotzdem ganz, ganz viele Momente von Stolz fast, weil Lene, die Protagonistin, da eben so viel an sich und mit sich gearbeitet hat, dass mir da quasi nichts anderes übrig blieb. Also ganz wunderschönes Buch, ein ruhiges Buch mit Slow Pace und nichtsdestotrotz sehr wichtige Botschaften und ein wunderschönes Setting. Dann gab es Framed Feelings von Marina Neumeier, erschienen bei Lübbe Audio. Für mich ein absolutes Jahreshighlight. Ich habe selten so witzige Bücher wie die von Marina Neumeier. Sie hat einen ganz, ganz eigenen Humor. Und wir haben hier ein Buch mit Gossip Girl Vibes in Münchner Setting. Also es spielt in der Münchner High Society. Und wir haben eine Art Gossip Girl, das ist das Münchner Kindle, das ist ein Social-Media-Profil, von dem niemand weiß, wer es betreibt, das aber eben brisante News über diverse Charaktere aus dem Buch und im ersten Teil Framed Feelings, nämlich über Vincent und Lily, die zwei sind die Protagonisten des ersten Teils, revealed und die zwei ganz schön in Bedrängnis bringt derweilen. Darüber hinaus eine tolle Clique, ein Kunstsetting auch. Lilly arbeitet im Auktionshaus und also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war wahnsinnig witzig, es ist unheimlich Gen Z. Es ist einfach wirklich zeitgemäß und eine absolute Freude, absolute Hörempfehlung von mir und auch Leseempfehlung. Framed Feelings von Marina Neumeier, erschienen bei Lübbe Audio, im Print bei Lübbe Intens. Dann Jewel and Blade, die Wächter von Knightsbridge von Anne Lück. Wir haben eine Urban Fantasy in Großbritannien und es ist eine Adaption der Sage der Ritter der Tafelrunde, aber sehr, sehr modern. Es geht quasi um die späten Nachkommen der Ritter der Tafelrunde. Es geht um Metalle, es geht um das Schwert Excalibur und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Als ich den Teil aufgenommen habe, Fun Fact am Rande, war ich todeskrank und wir mussten es halt trotzdem irgendwie machen und haben uns dann von Tag zu Tag gehangelt, geguckt, geht es nicht, haben teilweise Puffertage genutzt und so. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, den nehmen wir im Februar auf und ich hoffe, dass ich den ganz unerkältet genießen kann, weil das Buch nämlich ganz, ganz viel Freude gemacht hat. Wir haben eine tolle, taffe Protagonistin mit einer sehr spannenden Familiengeschichte und natürlich auch eine Liebesgeschichte, die sich um das alles entspinnt und das eben in diesem mystischen Sagending, was die ganze Zeit mitschwingt und was eben auch die Kerngeschichte ist. Zu guter Letzt, ja, das waren jetzt einige, ich weiß das, aber eins habe ich noch. The Darkest Queen, Versprechen der Finsternis von Nina McKay. Der zweite Teil und damit auch das große Finale der The Darkest Queen Dilogie von Nina McKay. Auch das ist erschienen bei Hörbuch Hamburg. Und im Grunde war es das einmal an Updates, hat ja auch gereicht. Dann möchte ich mich natürlich noch bedanken, und zwar bei Christina und Katharina Theresia, die mich im vergangenen Monat per PayPal mit einem kleinen Betrag unterstützt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr unterstützt mich, indem ihr mich monetär unterstützt via PayPal an danke@pia-liest.de in den Unterhaltskosten dieses Podcasts, denn der ist ja nach wie vor nicht werbefinanziert. Ich habe keine Einnahmen, es ist einfach just for fun und vor allem für euch. Das heißt, ich freue mich da auf jeden Fall über jeden Euro. Ich freue mich aber darüber hinaus auch, wenn ihr mich einfach per Empfehlung unterstützt oder auch indem ihr eine gute Bewertung für den Podcast hinterlasst. Bei Spotify habe ich inzwischen 1000 Bewertungen bereits und freue mich immer noch über jede weitere natürlich. Wir sind ein kleiner, nischiger Podcast, aber ich freue mich immer noch, wenn der Podcast wächst. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in den Herbst und in 1, 2, 3 Tagen auch in die Spooky Season, die ich auch schon sehnsüchtig erwarte. Schaut auch bei Stimme im Kopf vorbei. Ich meine, die meisten von euch sind wahrscheinlich sowieso von Stimme im Kopf rübergekommen, aber falls nicht, rutscht rüber zu Stimme im Kopf. Wir haben einen geballten Content-Monat vor uns. Der Spooktober wird voll und deswegen hoffe ich auch, dass wir euch da so ein kleines bisschen drüber hinwegtrösten, dass bei Pia Liest nächsten Monat vielleicht eher nichts los sein wird. Genau, also kommt gut durch diese Zeit, gruselt euch ein bisschen, habt's schön, macht's euch gemütlich und wir hören uns dann spätestens Ende November wieder. Bis dahin, habt's gut. Trägerwarnung. Die folgende Geschichte enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, außerdem Mord und Rituale. Hinweis. Hierbei handelt es sich um die zweite Hälfte einer Geschichte, die in der Folge des vorherigen Monats schon begonnen hat. Solltest du die erste Hälfte noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, die letzte Folge Pia Liest vorab zu hören. Von diesem Tage an war der Krach im Haus vorbei und Arthur hatte endlich Zeit, neue Geschichten für Gregs Magazin zu schreiben. Ein wahrer Fundus der Fantasie entstand und Greg zahlte ihm eine große Stange Geld dafür. Doch schon wenige Tage später zog neues Unheil am Horizont auf.
»Hallo Arthur, was macht mein literarisches Wunderkind?«, fragte Greg vergnügt.
Im Hintergrund hörte man ihn in etwas blättern. Arthur war gerade mitten in seiner Arbeit vertieft, als es an seiner Tür klopfte.
»Dein Anruf kommt gerade echt ungelegen, Greg. Warte mal, da steht wohl einer vor meiner Tür. Bleib einen Moment in der Leitung, okay?«
Es klopfte aufs Neue, dieses Mal energischer.
»Ich komme ja«, rief Arthur zerknirscht, klappte den Laptop zu und ging zur Tür.
Davor stand ein Mann, der ihm eine Polizeimarke vor die Nase hielt.
»Ich bin Detective Marcus Hobie von der Polizei. Sind Sie Arthur Jones, der Schriftsteller?«
Arthur rutschte das Herz in die Hose. Er wusste sofort, warum die Polizei im Haus war.
»Sehr richtig«,
er hielt sein Mobiltelefon hoch. »Ich habe gerade meinen Verleger in der Leitung«, versuchte er Zeit zu schinden. Hobie nickte ihm zu.
»Darf ich kurz reinkommen? Es dauert auch nicht lange«, bat er.
Arthur kam das ungelegen, er wollte sich aber nicht verdächtig machen.
»Also gut.«
Er trat zur Seite und ließ den Beamten eintreten.
»Ich rufe dich gleich zurück, okay, Greg?«
»In Ordnung.«
»Bis gleich.«
Arthur legte das Telefon auf den Schreibtisch und lehnte sich dagegen. Der Detective sah sich derweil in der Wohnung um und zeigte auf die schwarze Kerze.
»Ein schickes Exemplar haben Sie da«, staunte der Detective.
Arthur versuchte, sich die Unruhe nicht anmerken zu lassen.
»Ja, das hebt die Stimmung beim Schreiben.«
Der Beamte sah sich die Kerze genauer an.
»So eine habe ich ja noch nie gesehen.« »Das ist eine Blutkerze«, erwiderte Arthur, ohne nachzudenken. »So, so, eine Blutkerze. Wo bekommt man die denn her?«
Der Beamte war sehr neugierig.
»Ach, die habe ich mal irgendwo in einem Geschäft gesehen und sie mitgenommen.«
Der Beamte nickte.
»Schön, schön. In was für einem Genre schreiben Sie eigentlich?«, fragte Hobie interessiert nach.
Auf Arthurs Stirn sammelten sich Schweißperlen.
»Ich bediene mich der Horror- und fantastischen Literatur.«
»Aha.« Hobie zog einen Notizblock aus der Tasche. »Darf ich mich setzen, Mr. Jones?«
Arthur nickte. »Natürlich, wo Sie wollen. Danke.«
Hobie klappte sein Notizbuch auf und nahm einen Stift zur Hand.
»Wo haben Sie die Verletzung her?«
Arthur zwinkerte. »Wie bitte?«
»An Ihrem Unterarm. Ich sehe da eine lange Narbe.«
Der Polizist hatte gute Augen.
»Ach die. Nun, ich bin kürzlich mit einem Messer abgerutscht. Das war eine schmerzhafte Erfahrung, Detective.«
Der nickte nur und schrieb weiter mit. Ohne aufzusehen, fragte er:
»Sie wissen, weshalb ich hier bin?«
Arthur lehnte immer noch an seinem Schreibtisch.
»Nein.«
Hobie sah jetzt auf.
»Nein?«
Arthur schüttelte den Kopf.
»Ich bin kein Hellseher.«
»Ja, vielleicht.« Hobie wirkte in Gedanken versunken.
»Wir haben eine Leiche in diesem Haus gefunden.«
Arthur gab vor, geschockt zu sein, und seine Hände wurden schweißnass.
»Eine Leiche in unserem Haus?«
Hobie setzte zu einem Lächeln an und lehnte sich zurück.
Genau so ist es. Ein Mann aus Apartment 403 ist vor 3 Tagen vom Hausmeister gefunden worden, nachdem die Nachbarn einen sonderbaren Geruch bemerkt haben.
Die Leute im Haus reden nicht viel miteinander. Man grüßt sich meistens nur.
Hobie sah Arthur immer noch an.
Da haben uns die Nachbarn aber etwas anderes erzählt, Mr. Jones.
Arthurs Unruhe stieg ins Unermessliche.
Ich verstehe nicht.
Nun, der Tote war dafür bekannt, die Leute im Haus anzupöbeln und mit seiner lauten Musik zu drangsalieren.
Er machte eine Pause.
Ihnen ist das nicht aufgefallen?
Arthur musste sich zusammenreißen.
Doch, ab und an.
Die Leute haben uns auch erzählt, dass der Tote Stress mit ihnen hatte. Ist das richtig?
Hobie blieb hartnäckig.
Wir sind aneinander geraten, als ich wegen des Krachs die Hausverwaltung angerufen habe, gab Arthur kooperativ zurück.
Sie haben ihn also verpfiffen.
Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?
Hobie fixierte ihn eigenartig.
Weil mich der Kerl dafür fast krankenhausreif geschlagen hat, entgegnete Arthur schmerzlich.
Hobie wurde hellhörig und verengte die Augen.
Warum haben Sie diesen Typen dafür nicht angezeigt?
Um ehrlich zu sein, Detective, ich hatte Angst vor ihm. Macht mich das jetzt verdächtig?
Hobie ließ Arthur keine Sekunde aus den Augen.
Wir machen uns erst ein Bild der Lage, Mr. Jones. Ob sie das verdächtig macht, nun, ich weiß noch nicht. Wenn sie ihn nicht getötet haben, haben sie nichts zu befürchten.
Das Telefon klingelte wieder.
Ich bin dem Kerl seit diesem Vorfall lieber aus dem Weg gegangen, legte Arthur noch nach.
Verständlich,
merkte Hobie an und sah in Richtung der Kerze. Das Telefon klingelte weiter.
Also, können Sie mir die laute Musik bestätigen?
Arthur nickte.
Es war manchmal so laut, dass man weder arbeiten noch schlafen konnte.
Das Klingeln wurde penetrant.
Wollen Sie nicht rangehen? Fragte Hobie und machte sich Notizen.
Arthur tat, wie ihm befohlen.
Einen Moment, Detective. Hallo?
Ja, Arthur, ich bin es, Greg. Du wolltest doch zurückrufen.
Der Vorwurf war unangebracht. Ich habe gerade Besuch, versuchte ihm Arthur klarzumachen.
Ach so, sorry. Gut, dann mache ich es kurz. Pass auf, deine neueste Geschichte ist der Hammer und kommt auf die Titelseite.
Wirklich? Das ist super.
Ja, sicher. Also wo hast du nur die ganzen Ideen her? Diesem Typen die Halsschlagader mit einem Konservendeckel aufzureißen ist schon echt übel.
Was?
Arthurs Ausruf kam einem Schock gleich. Auch Hobie war das nicht entgangen. Arthur deutete den Detective an, dass alles in Ordnung war.
Wann habe ich dir denn die Geschichte gegeben?
Oh Mann, du stellst Fragen. Ich glaube, bei deinem letzten Besuch?
Arthurs Körper kribbelte und seine Nackenhaare stellten sich auf.
Ja. Nun, ich habe eine viel bessere Geschichte. Die wirst du lieben.
Nee, lass mal. Außerdem wäre das zu spät. Die Ausgabe erscheint ja bereits morgen früh.
Lass uns nachher nochmal drüber reden, okay?
Arthur versuchte Zeit zu gewinnen.
Okay, wie du willst. Bis dann.
Ja, bis dann, Greg.
Arthur beendete das Gespräch und hatte einen gigantischen Kloß im Hals.
Alles in Ordnung, Mr. Jones? Sie sehen ganz blass aus, gab ihm Hobie zu verstehen. Es ist alles in Ordnung.
Sicher?
Arthur nickte. Ganz sicher. Also gut. Ich habe noch eine letzte Frage, Mr. Jones.
Er machte abermals eine Pause, vielleicht auch, um über die Wortwahl seiner nächsten Frage genau nachzudenken.
Wo waren Sie vorletzten Dienstag?
Nun, ich bin viel unterwegs. Meistens bin ich aber zu Hause. Keine Ahnung.
Also mehr können Sie mir dazu nicht sagen?
Arthur zuckte mit den Schultern.
Nein.
Okay.
Hobie setzte den Stift ab und klappte das Notizbuch auf. Dann stand er auf.
Können Sie mir vielleicht die Adresse Ihres Verlegers geben?
Arthur legte die Stirn in Falten.
Wozu soll das gut sein?
Es würde mir weiterhelfen, Mr. Jones.
Arthur wusste nicht, was er machen sollte. Was, wenn dieser Detective weiter herumschnüffelte?
Ich hole sie Ihnen.
Vielen Dank, Mr. Jones.
Der restliche Abend verlief ereignislos und Arthur grübelte über das Geschehene intensiv nach. Er konnte sich heute nicht mehr an den Laptop setzen. Stattdessen dachte er immerzu an diese Geschichte, die einem Geständnis gleichkam und ihn ins Gefängnis bringen konnte, wenn er nichts unternahm. Mittlerweile war auch die Blutkerze wieder heruntergebrannt. Das Blut des Grobians war leider aufgebraucht. Wann sollte er Greg diese Story denn gebracht haben und warum eine Geschichte über Mord? Arthur war verzweifelt. Er hatte so lange an seinem Ruhm gearbeitet und jetzt sollte ihn eine einzige Geschichte zu Fall bringen? Er musste die Veröffentlichung unbedingt verhindern. Was, wenn dieser Detective die Geschichte in die Hände bekam? Diebstahl war der einzig mögliche Ausweg. Mitten in der Nacht machte er sich auf den Weg zum Verlagshaus. Um diese Uhrzeit war auf den Straßen nicht viel los. Als er dort ankam, fand er das Gelände verlassen vor. Außer dem Pförtner und dem Sicherheitsdienst war anscheinend niemand da. Er wusste, dass ihm noch Zeit blieb. Erst am Morgen musste Greg die Vorlage absegnen und für den Druck freigeben. Bis dahin sollte alles erledigt sein. Durch ein angewinkeltes Fenster gelangte er ins Treppenhaus des Hauptgebäudes und von dort schnell in den zweiten Stock. Am Ende eines weitläufigen Flurs erreichte er so zügig Gregs Büro. Doch da schien Licht unter der Tür hindurch. In Arthur wuchs die Unsicherheit. War Greg etwa noch da? Arthur musste es wissen und schlich auf Zehenspitzen bis vor die Tür, um zu lauschen. Nichts war zu hören. Als er die Tür vorsichtig öffnete, war niemand da, nur die Lampe auf dem Schreibtisch war eingeschaltet und warf lange Schatten in den Raum. Sollte er es trotzdem wagen oder nach Hause fahren und auf die Polizei warten? Genau in diesem Moment hörte er eine Toilettenspülung. Hinter einem Paravent in Gregs Büro versteckte er sich. Keine Sekunde zu spät, denn im nächsten Augenblick öffnete sich erneut die Tür und Greg kam herein. In seinen Händen hielt er mehrere handgeschriebene Zettel und war abgelenkt. Vor einem Lichttisch blieb er stehen und sah auf etwas herab, was Arthur von seiner Position aus nicht sehen konnte. Er musste jetzt handeln, bevor es zu spät war. Vorsichtig schlich er aus seiner Deckung und näherte sich Greg von hinten. Genau in diesem Moment drehte sich dieser um. »Arthur? Um Gottes Willen hast du mich erschreckt!« Er sah auf die Uhr und runzelte die Stirn. »Was machst du hier? Es ist mitten in der Nacht.« »Wo ist die Geschichte?« unterbrach ihn Arthur mit ernster Miene. Greg schaute ihn begriffsstutzig an. »Welche Geschichte meinst du?« fragte er zurück. »Die über den Grobian und...« Das Gesicht des Verlegers hellte sich auf. »Ach, die. Ja, die ist fertig für die morgige Ausgabe. Ich schaue mir gerade die Druckvorlage an. Hier, willst du mal sehen? Das bringt dir endlich den erhofften Durchbruch.« »Wo ist das Original?« unterbrach ihn Arthur zum zweiten Mal, schroff. Greg stemmte die Hände in die Hüften. »Ich verstehe deine Frage nicht.« Arthur trat auf ihn zu und tippte ihm schmerzhaft gegen die Brust. »Wo ist sie, Greg?« »Warum regst du dich so auf?« Greg verdrehte die Augen. Arthur packte ihn und drückte ihn gegen den Lichttisch. »Ich habe keine Zeit dafür. Wo ist das Original?« brüllte er. »Auf dem Schreibtisch.« »Wo auf dem Schreibtisch?« »Da. Bei den anderen«, stotterte Greg angsterfüllt. Arthur durchsuchte den Stapel, fand die Geschichte aber nicht. Wütend fuhr er herum und ertappte Greg dabei, wie der schon den Telefonhörer in der Hand hielt. Wütend schlug er ihm das Telefon aus der Hand. »Bist du komplett verrückt geworden? Was ist bloß in dich gefahren, Arthur? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder!« Arthur warf derweil alle Zettel und Manuskripte in einen brennenden Kamin. Die Augen des Verlegers weiteten sich. »Nein, nein, was tust du da?« Arthurs Blick fiel auf Gregs Safe. »Aufmachen!« schrie er ihn an. Greg sah ihn begriffsstutzig an. »Den Safe!« Arthur tobte. »Dafür gehst du ins Gefängnis und deine Karriere als Autor kannst du vergessen«, meckerte Greg vor sich hin. Endlich war der Safe offen, doch auch hier drin fand sich die Geschichte nicht. Arthur kochte hoch und ging auf Greg los, schlug so lange auf ihn ein, bis er am Boden lag und sich kaum noch rührte. Was sollte er nur tun? Als letztes warf er einen Blick auf die Druckvorlage. Da wurde er von hinten niedergerungen. Greg hatte sich den Schürhaken vom Kamin genommen und Arthur damit auf den Kopf geschlagen.
Mit dem Telefon am Ohr wählte Greg eine Nummer. Arthur war schwindelig. Sein Hinterkopf blutete. Das brachte ihn zur Weißglut. Er riss Greg den Schürhaken aus der Hand und schubste diesen gegen den Lichttisch. Doch gab Greg nicht auf und versuchte weiterhin verzweifelt einen Hilferuf abzusetzen. Doch Arthur packte ihn und schlug seinen Kopf so lange auf den Lichttisch, bis das Glas zerbrach und das Gesicht des Verlegers in Fetzen schnitt. Blutüberströmt sackte Greg zusammen und war sofort tot. Erst jetzt realisierte Arthur, was er getan hatte. Schnell füllte er etwas Blut in eine leere Wasserflasche, die neben dem Schreibtisch stand, und legte dann im Büro Feuer. Danach machte er sich auf den Rückweg. Als er den Parkplatz überquerte, schrillte eine Sirene los und der Pförtner kam aus seinem Häuschen gestürmt. Auf dem Weg zu seinem Fahrrad, das er in einem Gebüsch versteckt gehalten hatte, sah Arthur, wie das Feuer vom Hauptgebäude bereits auf die Druckerei übergesprungen war. In der Ferne dröhnten die Sirenen der nahenden Feuerwehr. Am anderen Morgen stand die Blutkerze ein weiteres Mal in alter Pracht auf dem Schreibtisch, als wäre nichts passiert. Arthur musste sich eingestehen, dass sie Macht über ihn hatte, aber diese Macht fühlte sich einfach großartig an. Nie mehr musste er sich Sorgen machen, einer kreativen Blockade zu unterliegen, war sich aber auch darüber klar, dass er dafür morden musste. Er ahnte, dass ihm die Polizei irgendwann auf die Schliche kommen würde, allen voran dieser Detective Holby. Da klingelte das Telefon und Arthur nahm den Anruf entgegen.
Ja, hallo?
Mr. Jones?
Wenn man vom Teufel sprach.
Ah, Detective Holby, was kann ich für Sie tun?
Arthur versuchte normal zu klingen.
Haben Sie heute Morgen schon die Nachrichten gesehen?
Nein, ich bin gerade erst aufgestanden.
Aha, ja, also die Druckerei Ihres Verlags ist heute Nacht bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Was?
Arthur versuchte entsetzt zu klingen.
Wie ist das denn passiert?
Täuschte er Neugierde vor.
Tja, das ist das Problem. Bisher wissen wir das nicht. Aber da ist noch etwas, was ich Ihnen unbedingt mitteilen wollte.
Ein kurzer Moment der Stille entstand.
Ihr Verleger ist tot. Die Feuerwehr hat seine verkohlte Leiche im Hauptgebäude entdeckt.
Um Gottes Willen, heuchelte Arthur.
Doch eine Sache bereitet uns Kopfzerbrechen.
Ach ja? Fragte Arthur.
Nach ersten Erkenntnissen der Gerichtsmedizin ist Ihr Verleger nicht durch das Feuer, sondern durch einen Schädelbruch gestorben. Außerdem hat uns der Pförtner mitgeteilt, dass vor dem Ausbruch des Feuers vermutlich dort eingebrochen wurde.
Warum erzählen Sie mir das?
Arthur versuchte sich an einem Gähnen.
Finden Sie es nicht seltsam, dass innerhalb so kurzer Zeit zwei Personen aus Ihrem unmittelbaren Umfeld zu Tode gekommen sind?
Was wollen Sie damit sagen, Detective? Dass ich meinen Verleger umgebracht habe, weil er mir zu Ruhm und Karriere verholfen hat?
Arthurs Sarkasmus stank zum Himmel.
Verspotten Sie mich nicht, Mr. Jones. Das war keine direkte Anschuldigung Ihrer Person.
Hobie klang verärgert.
Es tut mir leid, Detective. Es war nicht so gemeint.
Schwamm drüber. Ich habe übrigens etwas über Ihre Kerzen in Erfahrung bringen können,
merkte der Polizist weiter an. Arthur runzelte die Stirn und wunderte sich über den plötzlichen Themenwechsel.
Das geht Ihnen nicht aus dem Kopf, nicht wahr?
Nein, es geht um eine Beschwerde, besser gesagt um eine Anzeige, die uns zugetragen wurde.
Eine Anzeige? Wollte Arthur wissen.
Sie betreffend, Mr. Jones.
Detective Hobie ließ seine Worte einen Moment in der Luft hängen.
Sind Sie noch dran, Mr. Jones?
Ja.
Können Sie mir etwas dazu sagen?
Wer hat mich denn angezeigt?
Er hätte nie diesen Laden betreten dürfen.
Zwei Angestellte eines Geschäfts für Gothic-Artikel. Hören Sie, Mr. Jones, vielleicht sollten wir uns noch einmal unterhalten. Das ist nur ein Angebot, mehr nicht.
Es gibt nichts zu reden.
Sind Sie sicher?
Hakte Hobie penetrant nach. Vielleicht ahnte er etwas.
Ganz sicher, Detective. Mein Anwalt wird sich dieser Anschuldigung annehmen.
Ich werde in dieser Sache weiter ermitteln. Vielleicht bekomme ich auf diesem Wege heraus, was das alles zu bedeuten hat.
Hobie sprach in Rätseln. Arthur wollte sich nicht in die Falle locken lassen.
Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Detective.
Das Gespräch war beendet. Arthur war am Boden zerstört. Andererseits, was sollte bei der Untersuchung schon herauskommen? Er glaubte nicht, dass Hobie aus der Geschichte mit der Kerze schlau werden würde. Nichts konnte ihn verraten. Es sei denn... Er stockte. Er musste doch nochmal in diesen Laden. Hastig schwang er sich auf sein Fahrrad und raste dorthin. Als er dort ankam, brauste gerade ein dunkler Chevrolet vom Hof hinter dem Shop. Die Scheiben waren abgedunkelt, sodass er nicht sehen konnte, wer darin gesessen hatte. Vielleicht waren es diese beiden Typen gewesen, die Hobie womöglich aufs Revier geladen hatte. Arthur musste irgendwie in diesen Laden kommen, kostete es, was es wollte. Die Vordertür war abgeschlossen, doch es gab einen Hintereingang, der vom Parkplatz aus erreichbar war. Er musste ein Fenster einschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Das Lager war noch dunkler als der Laden selbst. Schnell machte er sich daran, das Buch zu finden, in dem er die Adressen der Käufer der anderen Kerzen vermutete. Doch ein anderes Buch erweckte seine Aufmerksamkeit. Schon der Titel ließ ihn aufhorchen. Die Blutrituale von Madame Chabou. Arthur nahm das Buch in die Hand und blätterte darin herum. Was er las, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren.
»Was machen Sie hier?«
hörte er eine Stimme hinter sich. Sie klang aggressiv. Arthur sah auf und drehte sich um. In der Tür stand dieser Mike und funkelte ihn an. In den Händen hielt er einen Autoschlüssel. Arthur reagierte sofort und hielt das Buch hoch.
»Sie haben mich belogen!«
Die Augen des Typen wurden zu Schlitzen.
»Legen Sie das Buch weg und verschwinden Sie! Sie und Ihr Kumpel haben mich bei der Polizei angezeigt!«
»Sind Sie deswegen hier?«
Der Typ neigte den Kopf nach vorn.
»Mein Kumpel Josh sitzt draußen im Wagen. Wir können ihn gerne dazu bitten, Mister.«
Arthur schüttelte den Kopf.
»Ich will nur die Adressen der anderen Käufer.«
Mike legte den Kopf auf die Seite. »Das geht aber nicht. Ich hatte Sie doch gewarnt.«
»Sie haben mir Teufelszeug verkauft. Was machen diese Kerzen mit ihren Besitzern?«
Mike amüsierte sich über ihn und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich sehe Ihnen an, dass Sie die Antwort bereits kennen, Mr. Jones.«
Arthur hob beschwichtigend die Hände und tat für einen Moment so, als würde er sich beruhigen, ging aber dann auf Mike los, der erstaunlicherweise gut trainiert war. Arthur hatte seine Mühen mit ihm, rang ihn aber am Ende nieder. In einer seiner Hosentaschen fand er einen Schlüsselbund. Damit öffnete er einen kleinen Safe und fand, wonach er gesucht hatte. Dann rannte er durch den Laden, öffnete die Vordertür und schwang sich auf sein Fahrrad. Die Dämmerung setzte bereits ein. Ein erster Blick ins Buch verriet ihm, wonach er gesucht hatte. 4 schwarze Kerzen, 1 verkauft, 3 reserviert. Daneben ein Vermerk und auf der letzten Seite eine Spalte mit Adressen der Käufer, an die die Kerzen verschickt worden waren. Arthur wusste, dass er es heute noch erledigen musste und trat mit ganzer Kraft in die Pedale. Die erste Adresse, ein Apartment in einem Mehrfamilienhaus, erreichte er schon nach kurzer Zeit. Auf sein Klingeln reagierte zunächst niemand. Arthur schaute auf sein Telefon. 3 Anrufe von Hobie in der letzten halben Stunde. Die Zeit lief ihm davon. Plötzlich öffnete ihm eine Frau mit einem Hund die Tür und ließ ihn ohne Fragen zu stellen ins Haus. Das gesuchte Apartment lag im 3. Stock. Da der Aufzug kaputt war, musste er die Stufen nehmen. Ein kraftvoller Akt, der schließlich vor einer verschlossenen Tür endete. Arthur hämmerte gegen die Tür und klingelte aufs Neue, als ein junger Mann auf dem Flur erschien und genervt nach dem Rechten fragte. »Was machen Sie hier für einen Krach?« erkundigte sich der. Arthur hielt inne.
»Ich wollte zu Mr. Brewster. Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann?«
Der Mann schaute ihn irritiert an.
»Gar nicht.«
Arthur blinzelte.
»Wie, gar nicht?«
»Mr. Brewster ist vor 2 Tagen verstorben. Sie haben ihn in seiner Wohnung gefunden. Herzinfarkt oder so.« Arthur verstand die Welt nicht mehr.
»Wie bitte?«
Der Mann kniff die Augen zusammen.
»Kannten Sie ihn?«
Arthur wiegte den Kopf hin und her.
»Nur flüchtig. Aber Mr. Brewster hatte etwas von mir. Wissen Sie, wie ich...«
»Da müssen Sie seine Tochter anrufen. Warten Sie einen Moment. Ich glaube, ich habe die Nummer hier irgendwo.« Als der Mann zurück auf den Flur trat, war Arthur verschwunden. Die 2. Adresse lag in einer ruhigen Gegend mit Einfamilienhäusern und hübschen Vorgärten. Arthur kettete sein Fahrrad an einen Maschendrahtzaun und näherte sich einem Flachbau mit Einstellplatz. Ein Auto stand darin. Arthur hoffte, dass jemand zu Hause war und klingelte. Ein Hund bellte irgendwo, dann erschien eine kleine ältere Frau.
»Ja, bitte?«
krächzte sie und setzte sich eine Brille auf.
»Mrs. Warner?« »Kenne ich Sie?«
fragte die Alte. Arthur schüttelte den Kopf.
»Nein, aber vielleicht können Sie mir helfen.« »Helfen? Wobei helfen, junger Mann?«
»Haben Sie vor 2 Wochen eine Blutkerze gekauft?« Die Alte sah ihn merkwürdig an.
»Eine was?«
Anscheinend war sie schwerhörig.
»Eine Blutkerze«,
wiederholte Arthur die Frage.
»Ach so, ja, habe ich. Sie war für unsere Kirche bestimmt.«
Arthur runzelte die Stirn. »Für die Kirche?«
»Sind Sie schwerhörig, junger Mann?«
fragte die Alte zurück. Ein kleiner weißer Hund näherte sich und schmiegte sich an ihre Beine. Arthur sah die Alte ungläubig an.
»Haben Sie die Kerze noch?« »Nein.«
»Wieso nicht?«
»Sie sind sehr neugierig, junger Mann.«
»Ja, tut mir leid. Hören Sie, ich muss die Kerze unbedingt haben.«
»Warum wollen Sie sie?«
Darauf wusste Arthur zunächst keine Antwort. Dann sagte er,
»Ich komme im Auftrag des Shops.«
Die Alte stierte ihn an.
»Nein, tun Sie nicht. Ich kenne Mike und Josh schon länger. Sie habe ich da noch nicht gesehen. Warum lügen Sie mich an?«
Sie kam drohend auf ihn zu. Arthur wurde unruhig.
»Hören Sie, ich muss diese Kerze unbedingt haben.«
Das Gesicht der Alten verfinsterte sich.
»Verflucht sollst du sein!«
Arthur erschrak.
»Warum sagen Sie das?«
Die Alte zeigte mit dem Finger auf ihn.
»Die Kirche Satans wird über diesen Frevel nicht erfreut sein!«
Arthur stolperte zurück. Blitze zuckten vom Himmel herab und es begann ein heftiger Regenschauer. Schnell waren Arthur und die Alte durchnässt. Erschrocken über ihren Ausbruch, schwang er sich auf sein Fahrrad und raste davon. Die letzte Adresse war eine schmucke Villa in den Bergen vor der Stadt. Die Fahrt mit dem Fahrrad war beschwerlich und äußerst anstrengend gewesen. Noch immer schüttete es wie aus Kübeln und Arthur saß noch immer der Schrecken in den Gliedern. Die Alte war wirklich unheimlich gewesen. Ein Blick auf sein Display verriet ihm weitere Anrufe des Detectives. Vor der weitläufigen Villa standen ein gelber Mustang und ein schwarzer Porsche. Arthur stieg erschöpft von seinem Fahrrad ab und klingelte. Niemand erschien an der Tür. Doch Arthur gab nicht auf und kletterte über eine Hecke. Dahinter sah er einen Pool und eine kleine Terrasse. Im Innern der Villa brannte kein Licht. Vorsichtig schlich er durch die Nacht und schaute durch die großen Fenster. Niemand war zu sehen. Neben einem kleinen Balkon stand ein Fenster auf Kipp. Arthur wusste nun, wie er ins Haus kommen könnte und stand wenig später am Rand einer langen Holztreppe. Es roch nach Bonawachs und Mottenkugeln. Auf dem versiegelten Parkett hörte er seine Schritte nicht. Dann wurde der Raum weiter und er stand in einem großen, offenen Wohnzimmer. Eine weiße Ledercouch dominierte den Raum. Davor thronte ein riesiger Fernseher und ein kunstvoll gestalteter Kamin befand sich in einer Ecke. Arthur horchte in die Finsternis und schlich weiter, als er über etwas stolperte und der Länge nach hinfiel. An einem Glastisch stieß er sich den Kopf an. Als er sich zurück auf die Beine quälte, fiel sein Blick auf die weiße Ledercouch. Es war der Schock seines Lebens. Ein junges Pärchen lag zerfetzt in einem See aus Blut. Das weiße Leder war getränkt von menschlichen Überresten. Die Augäpfel der beiden Toten waren weiß wie junger Schnee und die Gesichter vor Schreck erstarrt. Arthur hielt sich eine Hand vor den Mund, um nicht loszuschreien. Er musste jetzt den Detective anrufen, als er einen Schlag gegen den Kopf bekam. Als er die Augen öffnete, stand Detective Hobie vor ihm. Arthur saß auf einem Stuhl und seine Hände waren mit Kabelbinder fixiert worden. Nur schwerfällig waren seine Bewegungen. Irgendetwas stimmte nicht.
»Wachen Sie auf, Mr. Jones«, begrüßte ihn der Polizist mit ernster Miene.
Arthur zerrte an seinen Fesseln. »Was soll das?«
»Sie sind wirklich schwer zu finden, Mr. Jones. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?«
Arthur sah den Detective fragend an.
»Ich verstehe nicht.«
»Natürlich nicht, bei all der Sauerei, die Sie angerichtet haben.« Er hielt ein paar handgeschriebene Zettel hoch.
»Das hier reicht, um Sie lebenslang ins Zuchthaus zu bringen, Sie mieser Scheißkerl!«
Arthur ahnte, was der Detective da in den Händen hielt.
Ich kann das erklären.
Ich glaube nicht. Sie waren ja ganz schön fleißig. Arthur runzelte die Stirn.
Wie bitte?
Sie haben 6 Menschen kaltblütig umgebracht.
6?
Hobie nickte und setzte sich neben ihn auf die Stufen am Rand des Pools.
Den Ruhestörer in ihrem Haus, ihren Verleger, Mr. Brewster, Mrs. Warner und das unselige Pärchen in dieser Villa. Diese Schlagzeile wird sie unsterblich machen, Arthur. Ich darf sie doch Arthur nennen, oder?
Arthur wurde schwindelig.
Das war ich nicht. Dieser Brewster war schon tot, als ich gekommen bin. Die alte Frau hat noch gelebt, als ich gegangen bin, und das Pärchen habe ich eben erst gefunden. Das müssen Sie mir glauben, erwiderte er mit flehender Stimme.
Und die anderen beiden?
Das mit dem Kerl in meinem Haus war Notwehr und mein Verleger, der wollte mich hintergehen.
Die Ausreden stehen Ihnen gut, Mr. Jones, nur wird das die Jury nicht überzeugen. An den Tatorten findet sich überall Ihre DNS und natürlich auch Ihre Fingerabdrücke. Es tut mir leid. Dieses Geständnis, er hielt ein Schriftstück hoch, habe ich in der Datenbank der Druckerei gefunden, die Sie abgefackelt haben. Außerdem gibt es Zeugen, die Sie an den Tatorten gesehen haben.
Arthurs Kopf fühlte sich schwer an, dennoch nahm er Hobie diese Anschuldigungen nicht ab.
Wie kann es DNS-Spuren von mir geben und Fingerabdrücke, wenn ich die Toten eben erst hier gefunden habe?
Hobie lachte sich ins Fäustchen.
Autsch, Sie haben mich ertappt.
Er umrundete Arthur und legte ihm seine Hände auf die Schultern.
Du bist ein schlaues Kerlchen, Arthur. Ihre Einschätzung dir gegenüber war also goldrichtig.
Arthur stockte der Atem.
Wen meinen Sie?
Hobie hatte sich eine Zigarette angezündet und blies nun genüsslich den Rauch in eine mondlose Nacht. 2 Gestalten schälten sich aus der Finsternis. Es waren diese beiden Typen aus dem Gothic-Shop, Mike und Josh. Hobie begrüßte sie.
Ein magischer Zirkel.
Arthur probierte sich an dem Kabelbinder, ohne Erfolg.
Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist? Wollte Arthur aufbrausend wissen.
Hobie tauschte Blicke mit Mike und Josh. Josh beugte sich zu Arthur hinunter.
Es ist im Grunde gar nicht so schwer. Der Zirkel plant ein ganz besonderes Ritual und dafür sind 4 schwarze Blutkerzen nötig. Doch diese Kerzen sind eigentlich nur Gefäße.
Er sah Hobie und Josh an. Hobie gesellte sich nun zu den beiden jungen Männern.
Jedes Gefäß steht für ein Opfer, also dessen Blut. Damit es da reinkommt, ist etwas zu tun. Nur leider fanden wir niemanden dafür. Dann kamst du, Arthur, und warst sofort der richtige Kandidat. Jemand, der für Ruhm alles tun würde, sogar einen Mord begehen.
Arthur war blass geworden.
Dann war die ganze Geschichte also nicht gelogen?
Er sah Mike an, der hämisch auf ihn herabsah.
Nein, war sie nicht, fuhr Hobie fort und zog an seiner Zigarette. Die Kerzen stehen unter einer Art von Bann. Vielleicht hast du es ja schon bemerkt. Sie vernebeln deinen Geist und wenn du sie mit Blut befüllst oder sie darin wälzt, stellen sie sich wieder her,
erklärte Josh. Arthur lief es eiskalt den Rücken hinunter.
Diese Leute, die die Kerzen reserviert hatten, waren also alles Opfer?
Fragte Arthur ungläubig.
Hobie nickte. Exakt. Ein hoher Preis für das Ritual, möchte man meinen.
Hobie gab Mike und Josh 3 schwarze Kerzen, die diese auf dem Boden verteilten. Erst jetzt entdeckte Arthur das riesige Pentagramm, auf dem er saß. Die Kerzen flankierten 3 Seiten.
Was für ein Ritual ist das?
Er sah immer noch Hobie an. Er grinste ihn diabolisch an.
Du erinnerst dich an Madame Chabou?
Arthur schluckte. Ein Kloß saß in seinem Hals.
Die Hexe, schloss er.
Hobie sah aufs Neue Josh und Mike an und alle 3 amüsierten sich darüber. Dann hielt Hobie eine 4. Kerze hoch.
Erkennst du sie?
Arthur blinzelte.
Das ist dein Gefäß, Arthur. Sie mit fremdem Blut zu füllen war schlau, doch nicht zielführend.
Hobie breitete die Arme aus.
Das ist ein schwarzmagisches Pentagramm. Du kennst es ja bereits von der Schatulle. Ein Symbol für Magie, Wiedergeburt und gegen böse Geister.
Arthur wurde immer unruhiger. Er war ihnen blindlings in die Falle getappt. Sie hatten ihn verführt und seine Sinne vernebelt.
Panik machte sich breit und er fühlte sich wie ein Lamm, das zur Schlachtbank getrieben wurde. Tränen liefen über seine Wangen. »Ich will aber nicht sterben«, flehte er.
»Hände hoch, Polizei!« schrie jemand und Arthur fasste Mut.
Drei Polizisten kamen mit gezogenen Waffen und Taschenlampen heran. Ihre Lichtkegel blendeten die Anwesenden.
»Hilfe! Hilfe, Officer! Bitte helfen Sie mir! Diese Irren hier wollen mich töten!« brüllte Arthur und zerrte an seinen Fesseln.
Der vordere Polizist nahm die Taschenlampe runter und sah seine Kollegen an.
»Was ist hier los? Nehmt dem Mann die Fesseln ab!«
Die beiden Kollegen taten wie ihnen befohlen. Arthur war wieder frei und schaute Hobie triumphierend an.
»Wer zuletzt lacht, lacht am besten, du Arschloch!«
Hobie hingegen blieb cool und grinste.
»Warum grinsen Sie so blöd? Und jetzt her mit dem Geständnis!« forderte er den Detective auf.
»Hier, nehmen Sie!«
Hobie reichte ihm die Zettel. Arthur lächelte und sah sich diese an. Es waren leere Seiten.
Wütend hob er den Kopf. »Was soll das?«
Hobie zuckte mit den Schultern.
»Es gab nie ein Geständnis, Arthur.«
»Aber mein Verleger, Greg, hatte mir doch...«
Er stockte. Hobie amüsierte sich über ihn, dann fingen auch die anderen an zu lachen. Arthur hatte das Gefühl, sein Kopf würde gleich platzen. Dadurch fuhr ihn ein grässlicher Schmerz im Unterleib. Verwirrt sah er den Polizisten vor sich an, dessen Miene sich ebenfalls verändert hatte.
»Zentrale, bitte kommen! Melden Angriff auf einen Polizisten! Wir haben den Angreifer auf frischer Tat ertappt, mussten aber von der Schusswaffe Gebrauch machen!«
In seinem Funkgerät rauschte es und eine Stimme meldete sich. Arthur sah an sich herab und entdeckte eine Art von spitzem Dorn, der aus seinem Unterleib ragte. Er torkelte zurück und sah, wie Hobie sein Gefäß mit Blut füllte. Dann entzündete er alle vier Kerzen. Die anderen Polizisten schleppten Arthur in den Kreis und legten ihn auf dem Pentagramm ab. Dann stellten sie sich zu den anderen.
»Gut, dass ihr da seid. Wir wollten nicht ohne euch anfangen«, merkte Hobie an
und lud seine Kollegen ein, dem Ritual beizuwohnen. Die Polizisten grinsten und neigten das Haupt. Vier brennende Kerzen vereinten sich zu einer hellen Stichflamme, die den Inhalt der Kerzen auf dem Boden und über das Pentagramm verteilte, auf dem Arthur lag. Bevor er starb, sah er sie. Madame Chabot.